Konflikte haben sich vertieft, neue Gefahren sind entstanden. Die weltweite Furcht vor Atomwaffen ist auf dem höchsten Stand seit dem Kalten Krieg. Der Klimawandel bewegt sich schneller vorwärts, als wir es tun. Die Ungleichheit wächst. Wir erleben entsetzliche Verletzungen der Menschenrechte. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit erheben sich. Deswegen rufe ich am Anfang des Jahres 2018 zur Einheit auf. Ich glaube wirklich, dass wir unsere Welt sicherer machen können. Wir können Konflikte lösen, Hass überwinden und gemeinsame Werte verteidigen. Aber wir können es nur zusammentun. Ich fordere Führungskräfte und Leiter auf der ganzen Welt auf, sich diesem Neujahrsvorsatz zu verschreiben. Schließt die Gräben, überbrückt die Unterschiede, stellt Vertrauen wieder her, indem ihr Menschen um gemeinsame Ziele versammelt. Einheit ist der Weg. Unsere Zukunft hängt davon ab. Ich wünsche Ihnen Frieden und Gesundheit im Jahr 2018. Vielen Dank. Ja, das sind nicht meine Worte. Das war die Neujahrsansprache von Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und ich muss sagen, mir sind Menschen immer lieber, die Hoffnung verbreiten, als solche, die pessimistisch sind. Und boah, und es klappt sowieso alles nicht. Aber ich habe mich doch gefragt, Mensch, stimmt das eigentlich? Können wir als Menschen gemeinsam irgendwie diese Welt retten, die Kohlen aus dem Feuer holen, Frieden herstellen? Können wir diese Welt wirklich sicherer machen? Müsste da nicht erst noch was in uns passieren? Und ich möchte, dass wir ja gemeinsam einen Bibelvers lesen. Und ich glaube, der gibt uns ein Stück weit eine Antwort drauf. Das ist Offenbarung 21, Vers 6. Und er, Gott, sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Meine Predigt heute heißt Durstlöscher. Ihr habt das schon gesehen, da unten steht es auch nochmal. Und ich möchte drei Punkte mit euch teilen. Und es geht immer so um das Trinken, um Getränke, wie man damit umgeht, wie man trinkt und so weiter. Und mein erster Punkt lautet, stoße auf Hoffnung an. Wenn man irgendwie so, jetzt war gerade an Silvester wahrscheinlich, haben viele von euch angestoßen aufs neue Jahr. Hey, und ich wünsche mir, dass wir auf Hoffnung anstoßen, dass Hoffnung zu unserem Kennzeichen wird, dass wir Menschen sind, die Hoffnungen verbreiten. Warum? Weil Jesus in uns lebt. Ganz am Anfang von dem Vers, den ich gerade gelesen habe, heißt es, und er, Gott, sagte auch, es ist vollendet. Und ich möchte euren Blick darauf lenken, wie bedeutend dieser eine kleine Satz ist. Die ganze Bibel, das Alte Testament und dann besonders die Bücher des Neuen Testaments triefen nur so von Hoffnung. Das kommt wie dicker Sirup aus jeder Seite. Also, ich habe vorhin schon gesagt, wenn du dir immer die Frage gestellt hast, warum die Seiten so leicht verkleben. Das liegt an der Hoffnung, vielleicht auch an der Salami-Pizza, die du gestern gegessen hast und deine Finger nicht gewaschen hast, bevor du die Bibel gelesen hast. Aber in erster Linie liegt es an der Hoffnung. Und wenn ich von Hoffnung rede, dann meine ich nicht irgendeine seltsame Art von christlicher Weltuntergangsstimmung. Hoffnung. So nach dem Motto, die Welt ist so böse, die Menschen so schlecht. Oh Mann, Herr, hol uns hier raus. Das ist nicht die Art, wie wir leben sollen. Das ist nicht unsere Berufung als Kinder Gottes. Hoffnung ist eine Sicherheit in uns, ein Wissen, ein festes Wissen, dass Gott am Ende alles Böse besiegen wird, dass Gott am Schluss alles Kaputte heilt. Und aus dieser Hoffnung, aus dieser Sicherheit entsteht eine Siegermentalität, die uns ein mutiges Leben führen lässt, hier und jetzt. Da werden wir diese Welt nicht aufgeben, sondern wir werden uns rein investieren mit allem, was wir haben, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott am Ende der Sieger ist. Ich will diese Siegermentalität nochmal mit zwei Bildern erklären. Ich habe im Fußball, war es öfters so, wenn du zurückgelegen bist, dann hast du das Gefühl gehabt, ey, ich kann nicht mehr laufen, kann nicht mehr atmen, kann nicht mehr schießen, kann nicht mehr passen, ich kann nicht mehr. Und irgendwie, wir haben noch nie Fußball gespielt, so nach dem Motto, es funktioniert gar nichts. Irgendwie innerlich bist du einfach am Ende. Und wenn es dir dann gelingt, den Ausgleich zu schießen, verändert sich plötzlich alles. Du wirst wieder frischer mit deinem Körper, die Krämpfe gehen weg. Hey, du glaubst an den Sieg. Du spielst plötzlich so, wie wenn du zwei Ligen aufgestiegen wärst über Nacht. Es funktioniert wieder. Und das ist diese Hoffnung, ja, die dann in uns lebt. Und diese Hoffnung soll als Christen auch in uns leben. Oder da ist Friedrich der Große gewesen von Preußen, der ist bei den Schlachten, die er geschlagen hat, immer mitten ins Getümmel mit seinem Pferd gesprungen und hat wie ein Verrückter sein Leben aufs Spiel gesetzt. Die Generäle fanden das nicht gut, aber weißt du, seine Soldaten haben eins gemerkt. Unser König glaubt an den Sieg. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen auch so leben. Und die Bibel spricht von diesem Sieg, die Bibel spricht von dieser Hoffnung, aber sie tut es meistens nur in der Zukunftsform. Jesus wird wiederkommen. Es liegt eine große Herrlichkeit vor uns. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Das Böse wird besiegt werden. Das geht bis ins letzte Buch der Bibel, bis in die Offenbarung, in der wir gerade gelesen haben, hinein. So. Und direkt auch in den Versen vor unserem Vers 6, da ist auch immer noch Zukunftsform. Johannes sieht einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dann wird ihm gesagt, Schmerz, Tod, Leid, Tränen, all das wird nicht mehr sein. Und Gott sagt vom Thron her, siehe, ich mache alles neu. Aber es bleibt irgendwie so zukünftig. Und dann kommt unser Vers 6. Und dann kommt diese geniale Aussage von Gott selber. Gerade wurde noch beschrieben, was alles passieren wird. Und ich stelle mir vor, wie Johannes diese Bilder gesehen hat, diese neue Welt, diese Herrlichkeiten. Er hat sich gefragt, Herr, wann ist es denn endlich soweit? Ich würde so gern schon darin leben. Und in dem Moment vom Himmel die Stimme Gottes, es ist schon vollendet. Wow, wie sollen wir das verstehen? Ich meine, als Christen sehen wir ja auch die schrecklichen Entwicklungen in dieser Welt, die der Herr Guterres auch in seiner Neujahrsansprache beschrieben hat. Und wir leiden auch drunter. Wir sind nicht raus aus dieser Welt. Auch wir können in Kriege reingezogen werden. Wir könnten verhungern. Wir könnten schwer krank werden. Ja, das ist alles möglich. Aber wir haben die absolute Sicherheit in uns, dass am Ende der vollkommene Sieg Gottes steht. Gott geht als Sieger vom Platz. Jesus hat am Kreuz schon gesagt, einer seiner letzten Sätze, bevor er starb, es ist vollbracht. Er musste den Tod erst noch durchleiden. Er war noch nicht auferstanden, aber er sagt schon, es ist vollbracht. Und genau das ist, was uns dieser Bibelvers hier auch sagen will, was uns Gott auch sagen will. Es ist vollendet. Wir können schon wie Jesus so leben, mit dieser Hoffnung und auch ähnliche Hoffnung verbreiten, wie es Jesus getan hat, weil wir wissen, von der Perspektive der Ewigkeit, in der Ewigkeit existiert keine Zeit. Verstehst du, diese neue Welt aus Gottes Sicht, sie ist schon da. Und wenn wir jetzt sehen, dass unsere Welt im Sterben liegt, dass es zu immer heftigeren Erschütterungen kommt, zu Kriegen, Auseinandersetzungen, Hass und so weiter, und der Mensch trotz allem Humanismus, trotz aller Aufklärung irgendwie gar nicht friedlicher geworden ist, dann dürfen wir wissen, das ist nicht ein Zeichen der Niederlage. Die Kämpfe und Krämpfe, durch die diese Welt noch geht, die zeigen nur an, dass Gottes neue Welt unmittelbar bevorsteht. Sie kommt. Und mit dieser Sicherheit dürfen wir leben. Und wirklich, ich habe diese Sicherheit in meinem Leben. Ich habe oft, ich meine, ich bin 33, fast 34, ich bin jetzt nicht gerade irgendwie so hoffnungslos und perspektivlos. Ich bin auch nicht krank. Ich habe auch keine schreckliche Frau abbekommen und so weiter. Das alles nicht. Aber ich freue mich trotzdem auf die neue Welt Gottes. Das lebt noch stärker in mir als alles, woran ich mich an dieser Welt freue. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, diese Hoffnung auch zu verbreiten. Ich will ein paar Dinge sagen, was wir Christen eigentlich nicht sein sollen und niemals sein sollten von Gottes Sicht her. Wir Christen sollten erstens niemals Alarmanlagen sein. Du bist keine Alarmanlage. Ui, ui, ui. Alles geht kaputt, alles ist schlecht, bringt euch in Sicherheit, kauft Vorräte, richtet Bunker ein. Ui, ui, ui. Das Das ist nicht unsere Aufgabe als Christen. Ihr kennt diese billigen Rauchmelder, die mitten in der Nacht losgehen in eurem Haus. Der Vermieter hat die billigsten da oben rangeschraubt, ja. Und dann mitten in der Nacht, da brennt nichts, da ist nicht mal Rauch. Keine Ahnung, was da für Ausdünstungen hochsteigen. Die erwarten, das Ding fängt an, in so einem hohen Ton zu fiepen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Christen, den Menschen in unserer Umgebung durch unseren Pessimismus auf die Nerven zu gehen. Und Christen sind auch keine Wachhunde. Ihr kennt das Sprichwort aller Schwaben, schaffe, schaffe, Häusle bauen, Hund abschaffen, selber bellen. Ja? Da spart man sich noch was. Wir haben das oft zu wörtlich genommen, auch als Christen. Da bellen wir rum, wuff, 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 wuff. Man hat kein Geld mehr, wuff, 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 der Chef ist so übel, wuff, 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 die alte Merkel, wuff, 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 der Gottesdienst war langweilig, wuff, 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 die Predigt war schlecht, wuff, wuff, meine Frau, wie kannst du mir nie recht machen und was auch immer. Das sind doch nicht wir. Das ist nicht, wozu uns Gott berufen hat. Wir Christen sollen weder Alarmanlagen noch Wachhunde sein. Wir sind Signalhörner, die Gottes Sieg ankündigen in dieser Welt. Nehmt dieses Bild von irgendwelchen Filmen mal mit, wo so große Schlachten sich abspielen und die Helden in dieser Schlacht sind in der Unterzahl und es droht einfach die große Niederlage und plötzlich hören sie, dass von Weitem irgendwie so ein Signalhorn ertönt und es kündigt sich Hilfe an. Da kommt eine Armee, eine Abteilung zur Hilfe, was auch immer. Herr der Ringe, gibt es ein paar Szenen, Schlacht von Helms Klamm, plötzlich wupp, geht das Licht an und dann rauscht da die Hilfe den Berg runter. Hey, das ist die Art, wie wir leben sollen. Wir hören schon das Signalhorn Gottes, das Signalhorn der neuen Welt. Wir verbreiten schon die Hoffnung auf den Sieg. Wir wissen, dass sie kommt und entsprechend leben wir auch. Mein zweiter Punkt heißt, erkenne den einen Durstlöscher. Es gibt nur einen, der deinen Durst löschen kann. In dem Bibelvers, wir haben ihn da noch, steht, Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Das sind der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Und damit sagt Gott, hey, ich stehe am Anfang und am Ende bleibe ich übrig und niemand sonst. Ich habe das Universum geschaffen und ich bin auch in Ewigkeit der Einzige, der Leben schenkt. Niemand war vor mir da. Egal, was du in dieser Welt anschaust, niemand kann sich darauf berufen, das ist meine Idee gewesen, ich habe es gemacht und so weiter. Und die Wissenschaft kann bis heute nicht erklären, wie Leben entstanden sein soll aus toter Materie. Es ist nicht möglich, es kann nicht nachgestellt werden. Das darf uns doch zu denken geben. Was bedeutet das, wenn niemand vor Gott da war? Das heißt, dass jeder, der heute irgendeine Art von Macht oder Einfluss hat, der hat sie von Gott bekommen. Und es gibt niemanden, der Gott gegenüber nicht verantwortlich ist. Und nichts hat Bestand, was nicht zur Ehre Gottes geschieht, was nicht in seinem Auftrag geschieht. Egal, was Menschen für Reiche, für Firmen, Imperien, was auch immer auf die Beine stellen, ob da der Amazon-Mensch nach der ganzen Welt greift und plötzlich und irgendwann auch noch, derjenige sein will, der unsere Wäsche wäscht, dass wir das auch noch über Amazon machen. Keine Ahnung, wäre ich ihm ja vielleicht sogar noch dankbar. Aber es wird keinen Bestand haben. Nur was im Auftrag und in der Liebe zu Gott getan wird, zu Jesus Christus getan wird, wird am Ende Bestand haben. Am Ende wird nur ein König übrig bleiben. Ich will euch das nochmal erklären mit dem Beispiel von unserer Silvesterkonferenz, wo wir als Jugendkirche gerade waren. Alle Mitarbeiter hatten farbige Bänder. Ja, die Ordner, Leute, die mit anderen gebetet haben, was es noch gab, verschiedene Leute, die farbige Bänder hatten. Und es gab genau 4 Leute, die hatten ein graues Band, das graue Band der Macht. Ja? Nicht der Ring der Macht, das graue Band der Macht. Und dieses Band, das haben nur Leute aus der Konferenzleitung gehabt, 4 Leute. Und was die gesagt haben mit ihrem grauen Band, hat alles gestochen, was jemals irgendwer anderes gesagt hat. Egal wie von sich selbst überzeugt sich jemand hingestellt und gesagt, so machen wir das, so sollten wir das machen, das wäre klug. Am Ende haben sich immer die grauen Bänder durchgesetzt. Ja? Und es gab ein paar Situationen, ich hatte so ein graues Band, da saßen wir mit Mitarbeitern zusammen und haben ihnen erklärt. Ich sage, hey, wir haben dir was gesagt, was du tun sollst. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, es kam mir irgendwie so sinnvoll vor und der Leiter hat noch das gesagt. Und ich so, Moment, stopp, halt. Hatte der Leiter ein graues Band? Nein, aber weißt du, er hat gemeint, ich sag halt, hat er ein graues Band? Nein, also, es ist nicht wichtig, was er gesagt hat. ein graues Band hat mit dir geredet. Du hättest einfach tun sollen, was das graue Band dir gesagt hätte. Ja? Und weißt du, das ist die einzigartige Position Gottes in diesem Universum. Gott ist der Einzige mit einem grauen Band. Sein Wort setzt sich immer durch. Was er sagt, geschieht am Ende. Immer. Egal was 5000, 7 Milliarden Menschen, was weiß ich, zwischendurch sagen, am Ende steht das, was Gott gesagt hat. Und Gott setzt sich durch. Deswegen ist er nämlich auch der Einzige, der uns echtes Leben schenken kann. Der Einzige, der in der Lage ist, unseren Durst zu stillen. Der Einzige, der Zugriff hat auf diese Quelle, die das Wasser des Lebens enthält. Es ist so wichtig, nur von Gott können wir das bekommen. Du kannst es dir nicht nehmen und es gibt niemand anderes, der es dir anbieten kann, im Namen welcher Religion er auch immer zu dir reden mag oder welcher Weltanschauung. Es gibt nur einen Durstlöscher. Und Gott gibt uns dieses lebendige Wasser nur auf eine einzige Art und Weise. Nur so kommt echtes Leben, ewiges Leben in unser Leben durch Jesus Christus. Das ist die einzige Möglichkeit. Johannes 7, 37 bis 39, da schreit Jesus an dem jüdischen Fest, sodass es alle hören können. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser, ergänzt Johannes hier noch, erklärt er hier, meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und in Johannes 6, 35 sagt Jesus noch, wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Drei Dinge, die wir hier lernen. Gott gibt uns das lebendige Wasser nur durch seinen Sohn Jesus. Das ist der einzige Möglichkeit, um wirklich in eine ganz tiefe und grundlegende Lebensveränderung hineinzukommen, dass wir Jesus Christus in unser Leben einladen. Solange ist da keine Quelle für echtes Leben in uns. Und alles, was wir trinken, wird uns nicht zum Leben helfen. Zweitens haben wir erfahren, das lebendige Wasser ist der Heilige Geist. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Das ist Gott selbst in Person, wie er in uns lebt, wie er bei uns ist. Jesus bringt die Gegenwart Gottes in unser Leben. Gott lebt in uns. Das verändert tatsächlich alles. Und ich finde es total genial, dass Gott hier dieses Bild vom Wasser benutzt. Das ist ein krasses Bild. Wenn Wissenschaftler heute auf einem Planeten nach Leben suchen, suchen sie nach was? Nach Wasser, weil ohne Wasser kein Leben möglich ist. Und Trinkwasser ist die wichtigste Ressource, die wir hier auf dieser Welt haben. Eine Ressource, die nicht ersetzt werden kann, absolut nicht erneuerbar ist und so weiter. Also erneuerbar im Sinne schon, man kann es filtern und so weiter, aber wenn es weg ist, ist es weg, es wächst nirgendwo nach. Und genial auch, der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Ich finde, Johannes konnte das alles nicht wissen, der hier diese Botschaft von Jesus hört, aber Gott hat es doch gewusst. Wasser ist das, was Leben ganz grundlegend möglich macht. Und wir erfahren zum Schluss, dass Trinken bedeutet Glauben. Trinken bedeutet, Jesus zu vertrauen. Glaube ist Vertrauen auf Jesus Christus. Und dass wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, ich vertraue dir und zwar ausschließlich dir und erwarte allein von dir, dass du meinen Durst stillst. Ich habe mich gefragt, wie das zusammenpasst, wenn es einerseits in der Bibel heißt, hier in Offenbarung 21,6, ich will euch lebendiges Wasser geben. Und auf der anderen Seite es im Johannesevangelium heißt, kommt her und trinkt. Also wird es uns jetzt gegeben oder holen wir es uns? Geht die Initiative von Gott aus oder von uns? Und ich glaube, dass Gott es so eingerichtet hat, dass es zusammengeht. Gott will es dir geben, wenn du einen Schritt auf ihn zumachst. Das ist so wichtig. Ich finde, Jesus hat uns ein geniales Beispiel gegeben in Johannes Kapitel 4. Jesus ist auf dem Weg von Jerusalem zurück in seine Heimatstadt, hat einen langen Fußmarsch hinter sich und er macht Pause an einem Brunnen in Samaria. Und er hat richtig Durst. Jesus war Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und jetzt geht Jesus nicht einfach zu dem Brunnen und holt sich da mit einem Becher was zu trinken, sondern nein, er spricht die einzige Person an, die sich in dem Moment an diesem Brunnen aufhält. Und das ist eine samaritische Frau, eigentlich eine Erzfeindin aller Juden. Wirklich, das ist das Volk der Erzfeinde Israels, die Samariter damals. Und normalerweise hätte ein Jude auf keinen Fall mit ihr geredet, niemals etwas von ihr angenommen und wahrscheinlich wäre er, kaum dass er sie gesehen hätte, direkt wieder abgezischt. Er hätte lieber den nächsten Brunnen, lieber verdursten, als irgendwas hier zusammen mit dieser Frau. Und Jesus lässt hier überhaupt nichts von Stolz oder irgendwas erkennen. Er spricht zu dieser Frau und sagt, hey, gib du mir zu trinken. Die fällt fast in Ohnmacht, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass ein Jude sie überhaupt nur anspricht. Und das finde ich so stark, denn Jesus unterhält sich dann in der Folge mit ihr genau über dieses lebendige Wasser, von dem wir in Offenbarung 21,6 gelesen haben. Und ich glaube, Jesus will hier deutlich machen, jeder von uns muss seinen Stolz überwinden, wenn er dieses lebendige Wasser haben will. Er muss zu ihm selbst, auch zu Jesus auch so reden und sagen, Jesus, ich habe Durst nach dir. Ich bin auf dich angewiesen. Ich brauche dich. Nein, ich komme nicht alleine klar. Das ist das, was die meisten Menschen, glaube ich, von einer lebendigen Beziehung mit Jesus abhält, dass sie sagen, ich schaff's irgendwie alleine. Es ist Stolz. Ich gebe mir nicht die Blöße, dass ich irgendwas und irgendwen brauche. Und ich sage, wenn ich meinen Stolz überwinde, ich habe verstanden, dass nichts und niemand außer dir, Jesus, meinen Durst stillen kann. Nicht meine Familie, nicht meine Freunde, mein Geld, meine Karriere, mein Besitz, kein Sex, kein Wissen, keine Philosophie, kein ehrenamtliches Engagement. Nein, diese Dinge sollen mich nicht erfüllen. Diese Dinge müssen von Jesus gefüllt werden. Und dann können sie auch für mich zum Leben werden. Nur wenn lebendiges Wasser durch diese Dinge durch diese Dinge hindurchfließt, werden sie genießbar, werden sie auch mir zum Leben dienen. Das finde ich einen fantastischen Gedanken. Und zweitens, damit du deinen Stolz überwindest, muss dein Durst sehr, sehr groß sein. Das ist auch so ein wichtiger Gedanke. Und als ich gebetet habe über diese Predigt auch, hat Jesus mir da ein Bild gezeigt. Das ist, die Bibel redet darüber, unter anderem in 1. Korinther 12 bis 14, auch an anderen Stellen, dass Gott inspirierte Gedanken, auch manchmal Bilder, Art Visionen vor unserem inneren Auge schenkt und uns dadurch Botschaften auch gibt. Das zeigt etwas davon, wie lebendig Gott ist. Er redet heute noch. Und ich habe ein Bild gesehen vor meinem inneren Auge, wo ein heftiger Wind über ein Land rüberging und er hat Dächer abgedeckt und Mauern eingerissen. Und diese Häuser, die das betraf, die sahen von außen absolut stabil aus. Die sahen nach Orten des Lebens aus. Aber in dem Moment, wo der Wind kam, hat sich gezeigt, dass es in Wirklichkeit nur Ruinen waren. Nett angestrichen von außen, aber keine Substanz. In dem Moment, wo der Wind kam und die Mauern eingerissen waren, hat man die ganze Not der Menschen gesehen, die da drin lebten. Und ich habe gespürt, wie Gott zu mir gesagt hat, bevor mein Wasser des Lebens wie ein Strom in euer Leben kommen kann, eure Familien, eure Beziehungen, eure Gemeinde, muss manchmal erst der Wind kommen und die Not aufdecken. Menschen müssen wirklich entdecken, sozusagen fast überführt werden, dass ihre eigenen Quellen den Durst nicht stillen können. Da braucht es diese Momente der Ehrlichkeit. Und das könnte ja auch deine Situation sein. Vielleicht sind im vergangenen Jahr Dinge auseinandergeflogen. Vielleicht sind ja Dinge, auf die du dein Leben aufgebaut hast, in sich zusammengebrochen. Vielleicht nur deshalb, weil du erkennen solltest, dass nur Jesus allein deinen Durst stillen kann. Und ich frage mich ganz praktisch, wo wirst du in diesem Jahr 2018 trinken? Wo wirst du deinen Durst stillen? Weil ich merke, man muss sich das vornehmen. Es passiert nicht zufällig. Wenn du wandern gehst, wirst du dir, wenn du klug bist und die Wanderung länger geht, Getränke mitnehmen und Essen mitnehmen. Und so ist es auch wichtig, sich ein bisschen vorzubereiten in so einem Jahr und sich zu überlegen, wo werde ich trinken? Und da habe ich ein paar Beispiele. Ich fange mal mit einer größeren Sache an. Christliche Konferenzen sind manchmal genial. Es gibt bald eine Leiterkonferenz zum Beispiel im Februar von unserem Verband oder auch die Jahreskonferenz, wo man schön Urlaub machen kann in Kirchheim im Seepark und geniale Gottesdienste mit wichtigen Impulsen für sein Leben mitnehmen kann. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Gott mir da, wenn ich den Alltag ein Stück weit verlassen habe, dass er mir wichtige Impulse geschenkt hat für mein Leben, dass er zu mir geredet hat. Ich habe ein ganzes Buch, worin ich solche Impulse festhalte. Und ganz oft war es so, dass wenn ich so meinen Alltag ein bisschen hinter mir gelassen habe, dass dann Gott auch besonders geredet hat. Jetzt auf der vergangenen Silvesterkonferenz hat Gott zu mir auch geredet. Ich werde die nachher noch vorstellen. Die Schwerpunkte, die uns als Gemeinde wichtig sind in diesem Jahr 2018, hat Gott mir alle auf dieser Konferenz geschenkt. In Predigten, in Gesprächen, während Gebetszeiten, die ich dort hatte. Er liebt es, das zu nutzen. Dann solltest du immer wieder einfach neue Lust bekommen, die Bibel zu lesen. Und ich habe mir gerade diese neue Bibel gekauft. Eigentlich habe ich zwei, eine habe ich gar nicht dabei. Mir neu gekauft, eine Studienbibel, wo viel erklärt wird. Eine Bibel nochmal in einem sehr modernen Deutsch hier. Und mir hilft es manchmal einfach nur, eine neue Bibel zu kaufen und wieder richtig Lust zu bekommen, die Bibel zu lesen und ganz neu Gott auch wieder darin zu erleben. Hey, für andere ist es vielleicht dran, sich Gedanken zu machen, wo kann ich Teil einer Kleingruppe werden, einfach mit Menschen gemeinsam mein Leben teilen, gemeinsam beten, gemeinsam feiern und gemeinsam weinen. Vielleicht muss sich jemand ganz neu entscheiden, irgendwo mitzuarbeiten, weil Gott sagt, hey, ich habe dir nicht nur einen Sitz gegeben in deiner Kirche, sondern ich habe dir eine Berufung, eine Aufgabe gegeben. Ich möchte, dass du ein Teil davon bist, dass du mitarbeitest. Und auch da kann dann ganz neu Wasser des Lebens für dich freigesetzt werden. Dann so eine ganz einfache Geschichte. Geh immer wieder zu Leuten hin, auch in dieser Kirche. Und wir haben ja das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist gleichzeitig ein Priester, Pastor, Ältester, was auch immer. Das heißt, ich kann zu jedem hingehen und sagen, hey, bete mal für mich. Segne mich mal und erleben, wie das wirklich ganz wertvoll für mich wird. Beim Allianz-Eröffnungsgottesdienst vor einer Woche waren wir mit Christen aus ganz Pforzheim im Kongresszentrum und es gab auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, mit sich beten zu lassen. Und normalerweise bin ich ja immer derjenige, der mit Leuten betet als Pastor irgendwie. Und ich hatte da Moderation, aber ich war nicht in diesem Gebetsteam. Also bin ich direkt nach dem Gottesdienst zu den Betern hingegangen und gesagt, hey, bete mal mit mir, segne mich mal für das neue Jahr, für unsere Aufgaben. Wir machen jetzt zwei Gottesdienste und so. Und es war stark, wie diese Menschen für mich gebetet haben und Gott in diesem Gebet auch eine Botschaft von ihnen für mich hatte, die mich ganz genial ermutigt hat. Wow. Wo wirst du in diesem Jahr trinken? Zum Abschluss, mein letzter Punkt, lass dir das Wasser des Lebens schenken. Wir haben gelesen, jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Es ist spannend, im Griechischen steht dieses umsonst ganz am Schluss. Auch in der Elberfelder Übersetzung, die ist sehr wörtlich, findet man das genauso. Und das macht der Grieche immer, wenn er ein Wort besonders betonen will. Also Gott will besonders dieses umsonst betonen. Wasser des Lebens, hey, du brauchst nichts außer Durst. Du musst nicht Leistungen bringen, du musst nicht aus irgendwie Kirchensteuern bezahlen, du brauchst nicht eine Konfirmation oder eine Taufe oder irgendwas. Diese Dinge sind ohne Glauben alle tot, haben keine Bedeutung, null. Interessiert Gott jedenfalls nicht. Für dich mag es eine nette Tradition sein, wenn da kein Glaube drin ist, dann sagt Gott, was machst du denn da eigentlich? Also, ich bin ja nicht mal dabei. Schau mir das an, aber wir brauchen nur Durst. Und dann will Gott es uns schenken. Wirklich Durst. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat von uns keiner jemals richtig Durst gehabt, weil wir in einem Land leben, wo wir irgendwie ständig alles haben. Aber Durst zu haben bedeutet wirklich, Herr, ich brauche es, ich muss es haben, ich komme ohne dich nicht zurecht. Mehr braucht es nicht, nur Durst. Und dann will Gott es dir schenken. Als Jesus am Kreuz hing, das steht in Johannes 19, 28 bis 29, da rief er irgendwann, ich habe Durst. Und es heißt, Johannes sagt, er tat es, um die Schrift zu erfüllen. Das, was im Alten Testament Jahrhunderte vorher vorausgesagt war, deswegen sagte er das hier. Und dann heißt es in Vers 29, sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, steckten ihn auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seine Lippen. Und das ist genial. Das ist die Erfüllung von diesem Psalm 69, wo jemand aus einer verzweifelten Notlage heraus betet und sagt, wenn doch nur einer da wäre, der Mitleid mit mir hat. Einer, der sich für mich einsetzt. Aber nein, sie füttern mich mit Gift und bieten mir sauren Wein, Essigwein an, zu trinken. Und Jesus sagt, hey, ich habe den sauren Wein getrunken. Ich habe allen Tod, alle Zerstörung, alles Kaputte in deinem Leben ausgetrunken. Ich bin verdurstet am Kreuz. Ich bin gestorben, damit du leben kannst. Ich habe die Rechnung bezahlt für lebendiges Wasser, das dauerhaft in deinem Leben fließen soll. Und das Geniale ist, wenn wir immer wieder uns mit lebendigem Wasser versorgen, wenn wir trinken, glauben, Bibel lesen, beten, Gemeinde einfach, Teil einfach einer lebendigen Kirche sind und einfach für Gott auch, Gottes Hoffnung verbreiten in dieser Welt, hey, dann wird aus uns auch etwas herausfließen. Wenn wir trinken, dann fließt etwas aus uns. Wir sind eigentlich gedacht wie Kanäle. Wir sind keine Eimer, Becher und so weiter, wo man Wasser sammelt. Nein, wir sind wie Schläuche, wo das Wasser durchgeht mit großer Kraft und es soll zu anderen Menschen kommen. In Johannes 7 hatten wir gelesen, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme, das ist ein gewaltiges, großer, starker Fluss, das ist das Bild hier, lebendigen Wassers fließen. Und da habe ich Gott gefragt, was soll in diesem Jahr aus unserem Körper herausfließen, Gott? Was wird aus uns herauskommen, wenn wir bei dir uns satt trinken? Und hat Gott mir ein paar Punkte gezeigt, die sehen wir, glaube ich, gleich noch auf einer Folie. Genau, das Erste, und da redet Gott auch ganz stark zu uns als Kirche, aber auch zu uns persönlich. Wenn wir bei Jesus trinken, will er uns mit Mut erfüllen. Mit Mut erfüllen, die Herausforderung in unserem Leben anzugehen, die Charaktereigenschaften, die vielleicht übel sind in uns, einfach zu überwinden, neu zueinander zu finden in der Familie und in der Ehe, Mut dazu, ehrlich zu werden. Und Mut dazu, auch in dieser Gemeinde mutige Entscheidungen zu treffen. Jede Entscheidung in diesem Jahr, auch von uns als Gemeinde, soll eine mutige Entscheidung sein. Amen. Und wir haben uns auch gesagt, wir fangen gleich am Anfang von diesem Jahr damit an. Wir renovieren nochmal, wir machen einen zweiten Gottesdienst, wir vertrauen, dass Gott hier Segen geben wird. Das ist unsere Bitte. Und ich habe gesagt, auch heute im ersten Gottesdienst, wenn wir Fehler machen, dann sollen es mutige Fehler sein. Und nicht Fehler aus Angst. Dann ein Schwerpunkt wird auch sein Beziehung und dann besonders auch Beziehung unter Leitern. Der Slogan heißt Geist erfüllt, ja, mit lebendigem Wasser gefüllt und nicht selbst gefüllt, egoistisch, nur um sich selbst drehen. Wir wollen echt Beziehungen bauen. Wir wollen, wenn wir uns bei Gott satt trinken, wenn wir von Gott unseren Zuspruch haben, wenn wir uns bei Gott angenommen wissen, hey, dann müssen wir nicht neidisch sein auf den anderen. Aufs Äußere, auf die Gaben, die Talente, sein Auto, sein Geld und so. Nein, wir können uns einander was gönnen. Und das ist auch so, wenn es um Mitarbeiten dieser Gemeinde geht. Wenn wir von Gott her gefüllt sind, dann können wir unser Ding machen und uns an dem freuen, was der andere macht, was ich gar nicht tun kann, weil Gott ihn dafür ausgesucht hat. Und dann ein letzter Punkt, Großzügigkeit. Wir können nicht geisterfüllt und gleichzeitig geizerfüllt sein. Geiz ist geil, vergiss es. Es ist überhaupt nicht geil. Geiz macht kaputt. Geiz macht Familien kaputt. Und es ist zum Beispiel ein Wert auch für uns in der Familie, dass wir gesagt haben, wir wollen eine großzügige Familie sein. Wir wollen es unseren Kindern schon vermitteln. Wir wollen ihnen gegenüber großzügig sein. Wir ermutigen sie auch immer wieder, untereinander großzügig zu sein. Das klappt noch nicht so. Kinder kommen egoistisch zur Welt, nicht großzügig. Also zumindest unsere. Vielleicht ist es bei euch anders. Dann herzlichen Glückwunsch. Aber wir wollen das leben. Und auch als Gemeinde. Wir wollen unsere Zeit auch in diese Gemeinde investieren, unsere Kraft, auch unser Geld. Warum? Weil Großzügigkeit bedeutet, dass wir Jesus wirklich vertrauen. Es gibt in der Bibel diese Praxis, es gibt eigentlich nicht die Praxis der Kirchensteuer, aber das ist halt historisch so gewachsen in Deutschland, bei uns nicht. Aber es gibt in der Bibel die Praxis des Zehnten. Man gibt 10% von seinen Einkünften ins Haus Gottes. Damals im Alten Testament war es der Tempel, heute ist es die Gemeinde, zu der du gehörst, die Kirche, zu der du gehörst. Gibt man das hinein, freiwillig, und man gibt es direkt am Anfang rein, wenn man das Geld bekommen hat. Als allererstes. Ja, aber ich weiß doch noch gar nicht, was so anfällt. Vielleicht geht meine Waschmaschine kaputt oder was auch immer. Genau das ist der Punkt. Großzügigkeit, wenn wir großzügig leben, bedeutet das, dass wir Gott vertrauen. Dass er uns immer alles geben wird, was wir brauchen. Wir verlassen uns nicht auf das, was wir haben, aber wir verlassen uns auf ihn. Das ist eine ganz andere Art zu leben, eine ganz andere Art, die Welt anzuschauen. Und ich muss sagen, da hat Gott auch ganz neu zu mir geredet und das neu in mir wachgerufen. Ich denke, die Band kann schon mal hochgehen. Ich möchte einladen, dass der Roman schon mal ganz kurz am Klavier spielt. Und ich lade uns ein, noch mal aufzustehen. Zum Schluss, wir wollen noch gemeinsam beten. Und ich möchte uns einfach einladen, die Augen zu schließen. Und beten heißt erstmal einfach in der Gegenwart Gottes sein. Einfach erstmal da sein, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe gehört, was du geredet hast, auch in deinem Wort, in dieser Predigt, Herr. Ich will es aufnehmen, wirklich, als Worte, die Gold sind für mein Leben. Und ich möchte als allererstes fragen, ob jemand da ist, der heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchte. Du bist kein Christ, weil es in deiner Geburtsurkunde steht. Du bist nicht Christ, weil du zu irgendeiner Kirche gehörst, auch nicht, weil du zu dieser Kirche gehörst. Christ wird man, wenn man sich persönlich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen und ihm zum Herrn seines Lebens zu machen. Christ wird man, wenn man versteht, dass man selber so viel Bosheit im eigenen Herzen hat, so viel in sich hat, was eigentlich verurteilt, gerichtet werden müsste von einem vollkommen guten Gott, dass man Gott um Vergebung bittet. Das macht uns zu Kindern Gottes. Es ist eine ganz persönliche, tiefe, innere Entscheidung, die ganz viele Auswirkungen auch nach außen hat, die unser ganzes Leben verändern wird. Aber dieser Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, ist der Einzige, der deinen Durst löschen kann. Der Einzige, der dein Haus stabil machen kann. Der Einzige, der die Dinge, die du so krampfhaft zu verändern versuchst, wirklich verändern kann. Und ich möchte fragen, ob jemand da ist, der heute eine Entscheidung für Jesus treffen mag. Du darfst jetzt in deinem Herzen Ja sagen, darfst aber auch gern deine rechte oder linke Hand hoch in die Luft heben und sagen, hier, Jesus, ein Zeichen für dich, ich möchte zu dir gehören. Und Jesus, du siehst jeden, der jetzt in diesem Moment zu dir Ja sagt, Herr. Und ich bete, dass du dich ihr wirklich immer mehr zeigst, Herr, als der Einzige, der ihren Durst stillen kann, Herr. Ich danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und uns ein neues Leben schenkst, Herr, wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir zugeben, dass wir dich brauchen, Herr. Danke, dass du jetzt kommst in unser Herzen, Herr. Und wenn du spürst, dass dein Leben keine Hoffnung verbreitet, wenn du spürst, dass Mut, gute Beziehungen und Großzügigkeit dein Leben nicht kennzeichnen, dann bekenn es doch heute. Gib es zu. Sag zu Jesus, Herr, da ist so wenig Mut, da ist so wenig Großzügigkeit, so wenig Liebe, so wenig Fülle, so wenig Leben in mir. Und sag zu ihm, Herr, ich will heute neu lebendiges Wasser trinken. Ich will bitten, dass du mich umwandelst durch das lebendige Wasser, was du gibst. Und ich danke dir, Jesus, dass wir von dir nehmen dürfen, Herr. Und du uns zu einer lebendigen Hoffnung machst, zu einer Hoffnung auf zwei Beinen, zu Signalhörnern deines Siegs, Herr. Halleluja. Wir sagen gemeinsam Amen.